Ja, schönen guten Tag. Ich möchte Sie begrüßen heute zum Thema Doping. Das ist ein Thema, was sich die Studenten ausgesucht haben vor längerer Zeit. Sie sehen, das Thema der saubere Sport oder Doping war halt, fanden irgendwie Studenten irgendwie spannend. Es ist halt immer diese Geschichte, man möchte am liebsten eine Pille einwerfen und kann dann halt höhere Leistungen erzielen. Das ist etwas, was man sich immer wünscht, was auch viele Superhelden natürlich irgendwie umgesetzt haben. Und ich werde auch noch ein bisschen auf Gehirndoping eingehen, weil das auch im Thema ist, auch Medizinstudenten auch immer interessiert, wie man halt besser lernen kann. Auch das kommt zum Schluss noch. Sie werden sehen hier, das Thema ist schon relativ alt. Bearbeite ich das hier, die erste Vorlesung war von 2002. Und auch da sieht man schon, dass es viele, viele Schlagzeilen gab über Doping. Das hat sich in den letzten 20 Jahren eigentlich auch nicht geändert. Also wenn Sie heute in Google Doping eingeben, dann kriegen Sie sofort auch gleich mehrere Schlagzeilen, weil es immer noch ein aktuelles Thema ist und was die Leute sozusagen irgendwie bewegt. Wenn man sich das historisch anguckt, wird man sehen, dass Doping schon ewig alt ist vom Thema her. Das hier Hippokrates, den Sie so halt kennen, 400 vor Christus, der sehr viele schöne Sachen geschrieben hat, also gerade über Medizin, gerade auch über Ernährung zum Beispiel, hat er angeprangert die Zwangsernährung der Sportler und hat gesagt, eigentlich, wenn man sich Ernährungsmedizin anguckt, hat er gesagt, die Leute müssen sich nur ordentlich bewegen, sie müssen in Maßen essen, sie müssen entsprechend immer vielseitig essen. Und Sie sehen, das hat sich bis heute nicht verändert sozusagen. Also 400 vor Christus hat schon Hippokrates gewusst, wie man sich richtig ernährt. Und damals wurden auch schon die Sportler mit allen möglichen Dingen vollgestopft, weil es gab sowas nicht wie dabei sein ist alles. Das kam erst so in den 60er, 70er Jahren des letzten Jahrhunderts dazu. Damals wurde auch der zweite und dritte häufig schon umgebracht, weil er eben halt nicht der erste war. Auch der Trainer wurde manchmal auch umgebracht, wenn er eben halt nicht sein Sprössling sozusagen oben auf dem Treppchen stand. Also sowas wie Gold, Medaille und Silber, und das kam erst relativ spät, muss man sagen. Anfangs gab es nur Goldmedaille. Und genau, er war eben halt derjenige, der eben halt so die Ernährung eigentlich so vorangetrieben hat, die Ernährungsmedizin. Wenn man sich so anguckt, was haben die Leute da gegessen? Sie haben vor allem so zum Beispiel Stierhoden gegessen, einfach nicht, weil sie schon wussten, dass da besonders viel Hormone drin sind, viel Testosteron, sondern sie haben es einfach gegessen, weil Stiere stark waren, männlich waren, und man dachte, naja, wenn man dort das Männliche sozusagen isst, Stierhoden isst, dann weiß man, okay, wird man stark, und man hat das die Leute vollgestopft, zum Beispiel mit Stierhoden. Die gibt es auch heute noch zu essen. Also können Sie noch auf dem Markt kaufen, schmecken, naja, so lala. Also es ist so ein bisschen Geschmackssache natürlich, aber auch die kann man heute noch kaufen. Wenn man sich dann anschaut, zum Beispiel, sehen Sie zum Beispiel die 211. Olympiade, das war von Nero 67 nach Christus. Die wurde erstmal zwei, drei Jahre lang, wurde die nach hinten verlegt, weil Nero keine Zeit hatte, weil er sich in Kämpfen befand, und hat dann auch gleich 6 Goldmedaillen gewonnen. Weil er natürlich kein anderer Sieger sein konnte, obwohl er teilweise gar nicht ins Ziel gekommen ist, ist er trotzdem als Sieger gekürt worden. Da sehen Sie, wie es schon damals, dass die Schiedsrichter auch durchaus dort eben entsprechend beeinflusst wurden, um halt um den richtigen Sieger zu küren. Dann gab es im Mittelalter gab es so ein paar Berichte, zum Beispiel eben halt von den Berserkern, dass die im Rausch eben halt vor allem so Gifte, zum Beispiel Fliegenpilzgifte genommen haben, um besonders grausam zu morden. Also Berserker ist so ein mythisches Volk aus dem Norden, was dann eben halt entsprechend eben, ich sag, besonders grausam angeblich gemordet hat, und die wurden schon berauscht eben halt durch bestimmte Gifte, bestimmte Drogen, die man damals schon kannte. Wenn man sich das so anschaut, das moderne Doping, da wird man erstmal so sehen, das Doping gibt es natürlich auch in den Tiersportarten, also Pferderennen, Dressur oder irgendwelche Hunderennen und so, die sind alle auch, kriegen irgendwelche Substanzen, also es ist nicht nur beim Menschen ist das so. Und man sieht dann zum Beispiel, dass auch Todesfälle durch Doping aufgetreten sind, hier zum Beispiel 1886. Das ist aber immer noch, auch wenn Sie sich ein bisschen die Historie zum Beispiel der Tour de France sich angucken, werden Sie einige Todesfälle finden. Die sind nur nicht so richtig, kommen die in die Presse, weil das ist immer so das Image des Sportes, so etwas ankratzt sozusagen, wenn einer tot umfällt, findet man das nicht so schick sozusagen, als wenn irgendein anderer Held da gewinnt. 1889 ist sozusagen das erste Mal, dass Doping überhaupt so erwähnt wurde in einem englischen Lexikon als Mischung aus Opium und verschiedenen Narkotika. Ursprünglich kommt dieser Spruch von den Buren, das ist so ein Volk so in Südafrika, das eben halt so eine so Getränke gebraut haben, die so eine stimulierende Wirkung haben. Das kennt man von Glühwein, das kennt man von anderen Getränken halt auch. Und da hat man eben halt so besondere Mischungen, die eben halt die Leute so ein bisschen angetörnt haben, dass sie auch wirklich die Nacht durchfeiern konnte. Und jetzt die Nachweise sind hier 1910, das erste Mal so im Pferdespeichel wurden bestimmte Drogen nachgewiesen. Ich habe ja gesagt, auch im Pferdesport ist das genauso, bei Galoppern und ähnliche Dinge finden Sie halt dieses Doping. Und die ersten Dopingkontrollen sind bei Menschen sind 1968 gemacht worden, also ungefähr 50 Jahre her. Und dann wurde erst um 2000 überhaupt Doping sozusagen als so Konstitution, also nämlich wurde die WADA errichtet, die dann halt da so einen Blick drauf werfen sollte, ob die Leute eben gedopt sind. Also Doping ist noch gar nicht so ein super altes, es war ein super altes Phänomen, aber dass es eben halt wirklich kontrolliert wird, ist noch gar nicht so lange her. Und muss man natürlich sagen, dass wenig Länder daran interessiert sind, weil ihre Helden zu überführen. Deswegen sind die auch diese ganzen Abteilungen immer relativ schlecht finanziell als auch personell ausgestattet. Okay, was ist überhaupt Doping? Eigentlich ist relativ klar definiert, Anwendung, Versuch der Anwendung einer verbotenen Substanz oder einer verbotenen Methode. Methode wäre zum Beispiel, sich irgendwie mit Elektroschocks zu stimulieren. Das ist zumal auch im Behindertensport so vorm Laufen, also werden die Genitalien nennt man Boostern, mit Elektroschocks zum Beispiel stimuliert. Dann wird Adrenalin ausgeschüttet, können Sie sich vorstellen, wenn Sie sich so Elektroschocks dort geben und dieses Adrenalin führt dann eben zur Leistungssteigerung. Das ist im Behindertensport genauso wie im Erwachsenensport, gibt es solche Methoden. Und was vielleicht noch interessant ist, weil da die Ärzte immer mit drin sitzen, ist nämlich die Anstiftung, Mitbeteiligung, Unterstützung oder Ermutigung zur Anwendung oder zum Versuch einer Anwendung einer verbotenen Substanz oder verbotenen Methode. Also bei Mannschaftssportarten, da gibt es ganz häufig eben Mannschaftsärzte, die dann den Leuten entsprechend das passend sozusagen geben, aber bei Individualsportarten, da sehen Sie eben sehr häufig auch Tote, weil eben zu viel gegeben wird, weil man sich immer so denkt, viel hilft viel und hat dann entsprechend eben einfach zu viel genommen und dann fällt man tot um zu Hause, keinen interessiert das so richtig. Wenn man sich so anguckt, was es für Dopingsubstanzen gibt, ist es relativ überschaubar, gibt es nämlich nur fünf große Gruppen, die genutzt werden, vor allem die Anabolika, die genutzt werden und dann gibt es noch so ein paar andere Sachen, Stimulantien, Narkotika, Diuretika und die Peptidhormone. Das sind die fünf Gruppen, kann man sich relativ einfach merken. Und es ist so, dass diese Gruppen eben halt getestet werden während des Wettkampfes oder halt auch außerhalb des Wettkampfes. Da gibt es unterschiedliche gesetzliche Richtlinien sozusagen. Hier sieht man eben halt auch andere, zum Beispiel Verbesserung des Sauerstofftransports, das wären die Methoden. Und es gibt eben bestimmte Substanzen auch, die in bestimmten Sportarten verboten sind, nur Beta-Blocker zum Beispiel, weil sie eben halt beim Schießen, wenn Sie so Leute sehen, die dann hier irgendwie so Luftgewehrschießen machen, die haben alle Beta-Blocker bis oben hin voll, weil sie eben halt dann eine ruhigere Hand haben. Und eben halt verbotene Substanzen außerhalb des Wettkampfes, auch da ist es ähnlich sozusagen, ein bisschen andere Einschränkungen. Wenn man sich so anguckt, was so getestet wird, sind es vor allem, wie ich eben schon sagte, die anabolen Wirkstoffe. Da sind gelb hier unterlegt, die werden immer gerne genommen, weil sie eben gut funktionieren. Und dann sind noch ein paar andere Sachen, die genommen werden, die hier aufgelistet sind. Als zweites vor allem Stimulantien, vor allem Amphetamine. Das sind so die beiden häufigsten. Und da gibt es viele, viele und noch viele verschiedene andere Substanzen, die auch teilweise unter ferner Liefer oder die gar nicht bekannt sind oder nicht analysiert werden. Wenn man sich das so anguckt, die Trainingskontrollen, die meisten sind so Leichtathletik, Fußball, Kanusport und so weiter. Es gibt aber auch Sportarten, wo überhaupt gar keine Dopingkontrolle gemacht wird, wie zum Beispiel Tennis oder anderen. Deswegen nehmen die halt fleißig Kokain, zum Beispiel die Tennissportler, weil sie, es ist eben schwierig, wenn sie heute in Paris spielen und morgen in Amerika, da würden sie gar nicht mehr auf Füßen sich halten können, weil sie so ein Jetlag hätten und so. Deswegen ist es gut im Kokain, oder nicht gut, aber nehmen halt viele Kokain. Und sie werden auch sehen, dass viele von den Sportlern, also auch da den Spezialisten, eben halt immer mal wieder so 2-3 Monate in irgendeiner Entziehungskur müssen, weil sie eben halt dann doch zu viel genommen haben. Und man sieht dann halt, das meiste, was genutzt wird, ist im Urin. Es kommt immer mehr, kommen jetzt so ein bisschen Blutkontrollen da hinzu, weil auch die Urinkontrollen immer auch Problem ist häufig der Manipulation. Deswegen möchte man ein bisschen mehr auf Blutkontrollen gehen. Muss man mal abwarten, wie sich das so entwickelt. Wenn man sich so die Labore sich anguckt, dann ist es vor allem, hier in Europa gibt es ganz, ganz viele Doping. Labore. Es gibt auch viele andere, es gibt auch Labore, zum Beispiel hier in China, die super ausgestattet sind, wo nur keiner arbeitet, wenn da die Olympischen Spiele sind. Oder auch in Moskau ist es ganz ähnlich so, auch super ausgestattete Labore, nur man möchte natürlich, ich sage, seine eigenen Helden nicht überführen. Und es gibt eben halt andere, wo es kaum irgendwie großartig Untersuchungen gibt. Hier in Deutschland ist es vor allem die Sporthochschule Köln, die sehr, sehr viel so fürs Doping getan hat, also für eben die Analytik dort getan hat. Man muss aber auch so sehen, dass leider auch da die Abteilungen immer mehr schrumpfen, weil das Geld eben halt für solche Dinge nicht unbedingt ausgegeben wird. Wenn man sich die Anabolika anguckt, nimmt man die vor allem, klassisch ist so das Testosteron, kann man sich so vorstellen, dass man da halt besonders so eben halt so aggressiv wird, dass man halt Muskelaufbau damit betreiben kann und die Testosteron-Derivate, Standozolol, Nandrolon, da gibt es verschiedene Derivate auch im Internet häufig zu bestellen. Und da gibt es eben halt auch durchaus Sportler, die eben halt auch diesem, zum Beispiel Nandrolon, hier ist Herr Baumann, der ist zum Beispiel so eben halt auch Weltmeister gewesen und im Laufen und ist überführt worden, läuft immer noch, macht Trainer. Bin mit ihm auch mal gelaufen, hatte keine Chance gegen ihn, aber trotzdem, wenn man so hinter ihm herläuft, dann hört man auch immer noch, wie die Leute auch noch wissen, dass er Doping überführt wurde, weil er eben damals relativ bekannt war. Und man nutzt es eben halt zur Kraftsteigerung, Muskelaufbau, vor allem so bei den Bodybuildern zum Beispiel. Und deswegen gibt es auch die meisten nachgewiesenen Dopingtote bei den Amateur-Bodybuildern, weil die einfach das Zeug so nehmen, wie sie es kriegen und auch häufig gar nicht wissen, was genau drin ist. Wenn man sich die Anabolika anschaut, so die Geschichte ist 1960, ist sozusagen dort, ist das so, dass Dianabol so richtig bekannt geworden. Dianabol wurde ursprünglich als muskelaufbauende Substanz verwendet für Kinderlähmung. Nach Kinderlähmung schwinden halt die Muskeln und man wollte die wieder aufbauen. Ist auch vom Markt genommen worden wegen der starken Nebenwirkung, aber für die Sportler wird es immer noch sehr, sehr gerne bis heute genommen. Und das geht vor allem auf Harold Connolly zurück, der ist Olympiasieger geworden im Hammerwurf. Wenn man weiß, dass er ein paar Jahre vorher noch Kinderlähmung hatte und Muskelschwund und dann eben halt mit diesen blauen Pillen, die waren nämlich auch blau, eben halt Olympiasieger geworden ist und er hat dann 1956 und 1960 diese blauen Pillen an seine Mannschaftskollegen verteilt und auch seine Frau, die Kugelstoßerin ist, hat auch entsprechend dann den Olympiasieg davon getragen und so hat man das sozusagen einfach so unter der Hand erstmal verteilt. Und dann weiß man, und viele andere auch haben dann, Ben Johnson war so ein 100-Meter-Läufer zum Beispiel, der eben entsprechend auch, wo dann eben so bei Spielen, bei Leichtathletik-Spielen zum Beispiel die Leute dann eben entsprechend zum Beispiel hier in die Vatikan-Apotheke gepilgert sind, weil es nur dort das Dianabol gab. Gut. Wenn man sich das so anguckt, habe ich ja gesagt, so 1956, 1960 kam das auf den Markt Und wenn man dann so sich so anguckt, wie dann zum Beispiel das Kugelstoßen der Frauen, die Meter hier aufgelistet und hier 1960 stieg dann halt steil an. Und dann hat man angefangen, hier nämlich Dopingkontrollen einzuführen. Und das dauerte so ungefähr so 10 Jahre, bis auch alle Sportler merkten, dass man es dann im Labor nachweisen konnte. Und seitdem sehen Sie, dass wieder die Weiten zurückgehen und händeringend gesucht wird, eben halt wieder Substanzen, die entsprechend wieder genauso gut wirken wie die Anabolika. Genau. Na? Ja, wenn Sie sich heute so angucken, Sie können sich die Anabolika überall bestellen. Auch diesen Herrn, der ist nicht gemorpht sozusagen, den gibt es wirklich, wohnt sogar gar nicht so weit von hier entfernt. Und ist eben halt, wie sozusagen die Auswirkungen dort sind, also mit schweren auch Nebenwirkungen und natürlich auch bei den Frauen eben halt eine Vermännlichung. Das ist natürlich auch durchaus ein unschönes Schönheitsideal, aber über Schönheit lässt sich ja immer streiten sozusagen, aber das ist etwas, was man sicherlich nicht unbedingt anstreben muss. Die Substanzen, hatte ich schon gesagt, Anabolika sind vor allem vom Testosteron Derivate, hier so mal ein paar aufgeführt, heißt ja hier klinische Chemie, ein bisschen Chemie sozusagen. Und seitdem sind auch viele Hormonderivate eben halt auf die Liste gekommen. Es kommt eigentlich jedes Jahr wieder ein paar dazu, weil natürlich die Chemiker da auch nicht immer wieder neue Substanzen so auf den Markt bringen, um sie eben halt eben diese Qualität der Anabolika zu verbessern. Wenn man sich so anguckt, die Anabolika-Nebenwirkungen, wie zum Beispiel Akne, Ödeme, sind eben halt sehr, sehr häufig. Sie sehen so eine typische Steroid-Akne, Ödemeinlagerung, Herzinfarkte, Schlaganfälle, Thrombosen treten unter Anabolika deutlich häufiger auf. Deswegen vor allem bei den Amateur-Bodybuildern sind es die Schlaganfälle und die Herzinfarkte, die verstärkt auftreten. Vor allem auch Herzhypertrophie, können Sie sich vorstellen, das Herz ist auch ein Muskel und wenn Sie das entsprechend größer machen, dann haben Sie zwar mehr Muskel dort, aber Sie haben nicht mehr Durchblutung sozusagen, weil Ihnen die Kapillare nicht gleichzeitig mitwachsen und dann haben Sie einen riesen Muskel, der ganz, ganz schlecht versorgt wird und deswegen fallen die halt auch häufig um hinterher nach ein paar Jahren. Und was natürlich ganz klassisch ist, ist auch eben die psychotrope Wirkung, also vor allem sexuelle Erregbarkeit. Man weiß zum Beispiel dann bei den letzten Winterspielen gab es pro Sportler 3 Kondome, hat nicht ausgereicht, weil die wollten halt deutlich mehr, weil sie eben halt ganz häufig auf Anabolika waren. Und andere Sachen, die natürlich auch auftreten, sozusagen Gewaltbereitschaft und ähnliche Dinge. Also wenn Sie jemanden haben, der am Bahnhof steht und solche Muskeln hat, gehen Sie immer einen schönen großen Kreis drumherum, weil durchaus eben halt so die Gewaltbereitschaft doch deutlich erhöht ist. Erhöhte Sterblichkeit, Krebsrisiko ist auch bekannt. Beim Mann ist es eben vor allem die Impotenz, und das ist aber das Gruselige auch, sie sind total sexuell erregbar, aber können nicht sozusagen. Deswegen nehmen viele Leute, Sportler, dann auch noch Viagra sozusagen als zusätzlich. Also ich habe das auch immer wieder bei auch Medizinern hier, die nehmen den Anabolika, um dann schön für die Weiber zu sein hier im Klinikum und dann müssen sie halt, weil sie impotent werden, nehmen sie Viagra, weil das passt natürlich auch nicht so zum Schönheitsideal und gleichzeitig kriegen die nämlich auch häufig noch eine Gynäkomastie durch die Anabolika, also ihnen wachsen die Brüste, was auch nicht so sexy ist und deswegen nehmen sie auch häufig dann noch Tamoxifen. Also diese Dreierkombination ist relativ beliebt. Bei der Frau kennen Sie vielleicht die Virilisierung natürlich durch Testosteron. Also wenn Sie gerade alte Sportler sehen, so aus dem Ostblock, das waren dann Frauen, die dann sehr, sehr eckig waren, also mit denen man sich als Mann schon nicht hätte gerne prügeln wollen, weil die einfach unheimlich eben halt so ein Kreuz hatten aufgrund des Testosterons. Tamoxifen ist so eine Substanz, die sozusagen das Brustwachstum, die Proliferation von Brusttumoren eigentlich stoppt, weil es sich sozusagen eine Substanz ist, die an den Östrogenrezeptor und den Progesteronrezeptor blockt sozusagen und dadurch eben das Brustwachstum sozusagen verlangsamt. Und das nimmt man eigentlich sozusagen eben entsprechend bei der Krebsbehandlung, bei Brusttumoren, aber es verlangsamt eben halt auch die Gynäkomastie, sodass diese Männer eben nicht so eine schöne Oberweite bekommen. Gut. Bei den Jugendlichen, also wenn sie Kindern Anabolika geben, dann kriegen sie einen Wachstumsstopp. Das heißt, sie werden, bleiben klein. Das kennen Sie so bei den Turnerinnen zum Beispiel. Also gehen Sie mal auf so ein Turnfest und sehen sich mal so Rumäninnen oder so an. Die sind, obwohl ich schon winzig bin, die laufen mir noch sozusagen durch die Beine durch. Und weil die alle so klein sind, weil sie dann natürlich viel besser so dreifachen Salto auf dem Boden machen können oder ähnliche Übungen. Deswegen sehen Sie die alle wie so kleine Kinder, laufen die da herum, weil sie eben klein gespritzt werden durch Anabolika, weil sie dann höhere Leistung bekommen. So, wenn man sich dieses Bild habe ich Ihnen ja schon mal gezeigt, so in der Präanalytik, wenn Sie also Ihren Testosteronspiegel erhöhen wollen als Mann, natürlich nicht als Frau, dann ist es eigentlich, wenn Sie die natürliche Methode nehmen, brauchen Sie nur abzunehmen. Also wenn Ihr BMI niedrig ist, haben Sie immer deutlich erhöhte Testosteronwerte, als wenn Sie eben dick sind, weil das Testosteron eben vom Fettgewebe umgewandelt wird. Also das wäre die natürliche Methode, seinen Testosteronspiegel zu erhöhen, keine Testosteronderivate zu nehmen. Das ist bekannt sozusagen, dass eben halt das Körpergewicht eben halt den Testosteronspiegel beeinflusst. Also wie ich schon gesagt habe, ein guter Hahn wird niemals fett, wie schon der Volksmund weiß. Also immer schlanke Männer sind sexuell deutlich aktiver. Sie finden natürlich auch diese ganze Anabolika-Geschichte auch im Internet, Amazon und so, gibt durchaus Bücher, wie man genau Anabolika einzunehmen hat, um halt besonders sportlich erfolgreich zu werden. Früher wurde das so als Underground-Information, heute ist es schon eigentlich ziemlich offiziell, können Sie durchblättern, schon teilweise die halben Bücher auf Amazon. Wenn man sich so im Freizeitbereich anguckt, dann muss man schon so sagen, da gibt es auch Studien drüber, wie Anabolika zum Beispiel dort verwendet werden. Da sehen Sie zum Beispiel hier, hat man Sportstudios untersucht. Das ist eine relativ kleine Studie, die im Deutschen Ärzteblatt auch veröffentlicht wurde. Da sehen Sie, Männer sagen zum Beispiel, sie nehmen zu 25% Anabolika, haben es zugegeben, also nicht ist nachgemessen worden, sondern sie haben es einfach zugegeben. Bei den Frauen waren es 8%. Und wenn man sich so anguckt, warum? Natürlich vor allem Aufbau der Muskelmasse. Und man sieht sozusagen, dass entsprechend welche Substanzen genommen werden. Und da ist zum Beispiel eben halt auch das alte Dianabol, was gar nicht mehr auf dem Markt ist, wird zum Beispiel gerne genommen. Oder auch Substanzen, die überhaupt gar nicht nie auf dem Markt waren. Das muss man auch zum Beispiel, Forschungssubstanzen werden ganz, ganz häufig auch genommen, die dann irgendwo im Internet verkauft werden. Ich sage, das ist eine alte Studie. Das ist aber die eine Studie im Freizeitbereich. Das ist heute nicht anders, sozusagen, zeige ich Ihnen gleich auch noch. Sie sehen auch, wenn man so Nahrungsergänzungsmittel zum Beispiel untersucht, hier ist so eine Studie zum Beispiel, wo man, wenn Sie jetzt irgendwie Nahrungsergänzungsmittel so kaufen, so was weiß ich, bei Nanunana in Holland zum Beispiel, da stehen immer die Regale voll mit Nahrungsergänzungsmitteln. Und wenn man die dann untersucht zum Beispiel, hier wie zum Beispiel dieses Nahrungsergänzungsmittel Speed, wo nur Kreatin und Dextrose drin ist, dann hat man aber hier auch zum Beispiel bestimmte Hormone gefunden. Und man findet dann auch durchaus erhebliche Menge an diesen leistungssteigernden Hormonen im Urin, die nicht deklariert sind. Weil bei Nahrungsergänzungsmitteln ist die Deklarationspflicht deutlich schlechter als zum Beispiel bei den Medizinprodukten. Und wenn man das denn so untersucht bei anderen Studien, sieht man zum Beispiel, wenn man hier in den Niederlanden, hat man 31 Produkte untersucht, nur auf Anabolika und hat 8 positive gefunden. Das heißt, jedes vierte war eben halt mit Anabolika versetzt. Sie finden natürlich auch andere Dinge, Cortison und andere Sachen, die gerne Schilddrüsenhormone, die da noch mit so reingemischt werden in entsprechender Konzentration. Auch sowas findet man sehr häufig. Deswegen bin ich ein absoluter Fan, in Anführungsstrichen, von Nahrungsergänzungsmitteln. Wenn man sich andere Substanzgruppen anguckt, wie zum Beispiel die Stimulantien, da gibt es so bestimmte auch Trainer, die sowas genommen haben, oder auch hier ein bekannter Tennisspieler, der eben halt vor allem eben Kokain oder Amphetamin zu sich genommen hat. Deswegen sagte ich eben schon, der weiße Sport, Tennis, ist eben halt sehr häufig, wird dort Kokain zu sich genommen. Und diese Amphetamine leiten sich eben vor allem vom Adrenalin ab. Das kennen Sie so als Stresshormon, als Leistungshormon, also wo dann eben die Herzfrequenz deutlich ansteigt, die Durchblutung des Skelettmuskels sich verbessert, Kraftleistung ist eben halt deutlich gestärkt. Und wenn man sich das so anguckt, dann wird man sehen, dass es aber auch leider bei den Amphetaminen auch eben Nebenwirkungen gibt. Also sowas wie Psychosen, Halluzis und Verengung der Blutgefäße wird eben häufig auch im Freizeitbereich genommen, zum Beispiel in der Raver-Szene wird das ganz gerne genommen, weil man dann eben halt wirklich eben auch mal zwei Nächte durchtanzen kann. Das Dumme ist dann häufig, dass die Patienten, Patienten sind es ja nicht, also die Menschen, die da so am Tanzen sind, auch die Thermoregulation nicht richtig gesteuert ist, die überhitzen sozusagen und es führt dann zu Kreislaufzusammenbrüchen, die teilweise auch tödlich verlaufen können. Also auch Amphetamine, irgendwelche schönen bunten Pillen, die sind ja auch durchaus sehr fantasievoll, können Sie in verschiedenen Farben und Formen bekommen sozusagen, manchmal ganz niedlich als Einhorn oder ähnliche Dinge und gibt es alles Mögliche sozusagen. Seien Sie da immer sehr, sehr vorsichtig, weil man auch eben nicht weiß, was da beigemischt wurde. Auch da findet man sehr, sehr viele Beimischungen. Und auch das wird im Sport genutzt. Radrennfahrer-Dopes zum Beispiel führten auch eben zu zahlreichen Todesfällen. Narkotika will ich gar nicht so großartig darauf eingehen. Das ist vor allem für Schmerzlinderung. Also wenn Sie irgendwie gesund gespritzt werden müssen oder irgendein Pferd lahmt, dann wird es eben halt gespritzt, damit es wieder irgendwo über so eine Hürde springen kann. Das ist etwas, was eben halt auch gerne gemacht wird, eben halt mit verschiedenen schmerzlindernden Substanzen. Mit vielen Nebenwirkungen natürlich auch vor allem Opiatsucht zum Beispiel, Abhängigkeiten, das kennen Sie und wenn Sie zu viel davon nehmen, dann können Sie sozusagen auch natürlich eine Atemlähmung bekommen und können daran versterben. Dann kommen die Diuretika. Diuretika kennen Sie auch von der Medizin, damit man halt das Wasser sozusagen los wird, wird auch in vielen Sportarten gerne genutzt, zum Beispiel so im Ringen oder Gewichtheben, damit man einfach eine Klasse tiefer antreten kann. Das ist in vielen, vielen, oder hier zum Beispiel im Pferdesport, brauchen Sie nur mal auf eine Pferderennbahn zu gehen und gehen mal auf die Männertoilette, dann steht neben Ihnen immer vor dem Rennen die kleinen Jockeys, die sind auch noch einen Kopf kleiner als ich sozusagen und pinkeln, was das Zeug hält. Also sie stehen da wirklich so manchmal 5-10 Minuten und sind nur am Pinkeln, damit sie, wenn sie direkt auf den Gau steigen, damit der halt einfach nicht so viel zu tragen hat. Und auch das sieht man immer wieder sozusagen. Und man nimmt es natürlich auch als Maskierungsmittel, das heißt natürlich, wenn Sie zur Dopingkontrolle geführt werden, dann wird auch gerne Diuretika genommen, damit Sie extrem viel ausscheiden, damit in der Hoffnung, dass Sie einfach sozusagen das alles sozusagen unter die Nachweisgrenze auspinkeln sozusagen. Also da findet man auch sehr, sehr viele Dinge bis hin zu, so gibt es auch zu kaufen, so kleine Aktivkohlefilter, die man sich so in die Genitalien reinstecken kann, wo man dann drüber pinkelt, damit eben halt die Dopingsubstanzen entsprechend nicht nachgewiesen werden. Und also sowas finden Sie beim Bodybuilding, finden Sie das auch, vor allem damit Sie die Leute eben halt besonders schön das Muskelgewebe zeigen können, sind die eben halt total ausgedörrt, damit Sie sehen denn schön die Gefäße und die Muskeln eben halt, wenn das ganze Wasser raus ist. Deswegen sehen Sie, wenn die am Posen sind, sehen Sie das auch immer, dass sie total ausgetrocknet aussehen. Sie kriegen natürlich durchaus Nebenwirkungen, zum Beispiel eben halt Blutdruckabfall, Herzrhythmusstörungen. Das ist zum Beispiel auch als bei den Gewichthebern bei einer Olympiade, haben zum Beispiel die Deutschen gesehen, dass die Russen alle Diuretika genommen haben, haben das auch genommen, wussten aber nicht so richtig, dass sie so viel Elektrolytverlust haben und alle sind, bis auf einer, der wo ein bisschen weniger genommen hat, sind auf die letzten Plätze gekommen, weil die haben dann so viel Diuretika genommen, dass sie so schlapp waren, dass sie überhaupt nichts mehr heben konnten sozusagen. Also man muss es auch schon irgendwie wissen, wie man es nimmt sozusagen. Was können Sie sich so vorstellen, wenn Sie große Mengen Elektrolyte verlieren? Das ist so, als wenn Sie zwei Tage lang die Kloschüssel füllen mit Ihrem Mageninhalt, dann können Sie keine großen Leistungen mehr vollbringen. Gut, das ist mehr so in die neuere Zeit, hat man vor allem die Peptidhormone jetzt genutzt, sozusagen vor allem das Erythropoietin, weil man das Testosteron gut nachweisen konnte, sodass man eben halt versucht hat, verschiedenste andere Hormone auch zu verwenden. Erythropoietin, kennen Sie, das stimuliert die Zahl der roten Blutkörperchen, deswegen macht heute auch keiner mehr Höhentraining, weil man sich besser EPO geben kann. Sie werden das auch sehen bei den Radrennsportlern. Gehen Sie mal ins Fahrerlager der Tour de France, denn sieht es auch wie auf der Intensivstation, weil die Leute eben halt so aufinfundiert werden, damit sie eben halt nicht zu hohen Hämatokritwert haben, damit sie auch zugelassen werden. Und Sie sehen zum Beispiel hier, wenn Sie die Tour de France sich angucken, die ersten drei Platzierten, habe nur mal so eine Liste von 1997 bis 2004, gibt es hier eigentlich nur drei Personen, die nicht überführt wurden. Die sicherlich auch was genommen haben, aber die nicht überführt wurden. Also es gibt ich habe noch keinen Sportler, Leistungssportler gehabt bei mir im Labor, der nicht was genommen hat. Also so ist das, deswegen ist es natürlich auch so wie bei der Tour de France. Sie können sich vorstellen, wenn man über die Hälfte der Fahrer hat nach der Tour de France keinen Job mehr, wenn sie nicht ihre Leistung bringen. Und das ist natürlich ein Riesendruck, die auf die Sportler sozusagen lastet. Und deswegen ist natürlich die Gefahr groß, dass man irgendwas zu sich nimmt. Genau, bei den EPO haben sie natürlich Durchblutungsstörungen, Thrombosen können auftreten, eben halt durch die verstärkte Erythrozytenbildung. Indirekter Nachweis, eben halt durch Hämatokrit. Deswegen sagte ich ja, wenn die Sportler häufig vorher aufinfundiert, also wenn sie so Skilanglauf zum Beispiel sehen oder ähnliches, die werden dann so aufinfundiert, dass sie eben mit ihrem Hämatokrit oder mit dem Hämoglobin unter den entsprechenden Werten liegen, damit sie eben losstarten dürfen. Das ist natürlich immer so etwas, was man sehr schön eben manipulieren kann. Da das EPO auch jetzt gut nachzuweisen ist, hat man versucht, andere EPO-Derivate auch zu verwenden, zum Beispiel das Aranesp ist ein EPO, was ein bisschen noch andere Zuckerketten noch dran hat. Das Aranesp ist auch nie auf den Markt gekommen. Das ist aus Eierstockzellen von chinesisch-mongolischen Hamstern und verstärkt Aggressivität und hat eben halt auch nie deswegen auf den Markt gekommen, weil die Leute daran verstorben sind. Viele sind daran verstorben, das gibt es auch andere Forschungssubstanzen, zum Beispiel GW1516 ist so eine ganz beliebte Substanz, die ist Forschungssubstanz, die ganz schwer zu schweren Tumoren geführt hat, aber zu Leistungssteigerung, deswegen wird es eben halt immer noch sehr häufig auch jetzt heutzutage noch genommen. Und aber eine Sache, die ich eine schöne Story, die ich gefunden habe, Professor Kokoni, das ist so ein braun gebrannter Sportmediziner aus Italien, der hat mal einen Selbstversuch unternommen, 3. September 1994, ist auch schon ein bisschen her, nahm der damals 59-jährige Hobbyradler, hat an einem Bergrennen am Stifter Joch im Südtirol teilgenommen, war über ungefähr 200 Kilometer durch die Berge als 59-Jähriger und war dem Giro-Gewinner Francesco Moser nahezu ebenbürtig. Conconi verlor auf Moser lediglich 2 Minuten. Jetzt wissen Sie auch, warum zum Beispiel, wenn die Tour de France, warum hinterher nur Minuten oder Sekunden zählen zwischen dem 1. und dem 10. sozusagen. Weil die Leistungsdichte da so eng ist sozusagen, dass sogar ein 60-jähriger Professor da noch sozusagen mitradeln könnte. Gut, es gibt noch so ein paar andere Substanzen, die unter Einschränkungen aufgrund der Zeit werde ich da mal überspringen. Und auch es gibt eben halt Methoden zur verbesserten Sauerstoffversorgung, sodass man zum Beispiel künstliche Sauerstoffträger infundieren kann, damit sie besser sozusagen Sauerstoff transportieren können. Gut. Gendoping ist auch schon angesprochen worden, sozusagen, dass man Viren in den Patienten hineingibt, in den Sportler, um halt entsprechend Erythropoietin zum Beispiel verstärkt zu exprimieren. Auch diese Dinge sind gemacht worden. Es ist eben schwierig, das nachzuweisen, weil sie dann entsprechend, weil das ja das eigene, körpereigene Substanz ist. Also es wird alles probiert. Es hat man auch zum Beispiel, gibt es auch schöne Berichte, zum Beispiel von zwei Kraftsportlern, die haben sich zum Beispiel Wachstumshormon direkt in die Oberschenkel spritzen lassen oder selber gespritzt, weil sie dachten, dann müssen doch die Oberschenkel richtig muskulös werden. Und dabei ist es zu solchen Schmerzen gekommen, weil dann die Faszien sozusagen, die wachsen nicht einfach so mit, sondern nur die Muskelfasern. Und die mussten dann alle chirurgisch aufgeschnitten werden, weil die Patienten unter solchen Schmerzen litten. Also Sie sehen, was es auch so an Selbstversuchen dort gibt. Gut, ob Doping jetzt gut oder schlecht ist, ob es eben halt entsprechend, ob man es freigeben soll oder noch stärker überprüfen soll, das können Sie selber mal unter sich ausdiskutieren. Das ist etwas, was sicherlich, wo man unterschiedlicher Meinung sein kann und auch wie man vielleicht Doping verhindern kann, wie man eben halt was zu Doping führt. Das sind sicherlich Dinge, die mehr so zur Diskussion gestellt werden sollen. Wir können im Labor immer durch Chromatographie sehr schön die Dinge analysieren. Also wenn der Sportler in so ein Gefäß hineinschifft, dann können Sie das entsprechend eben in eine sogenannte A- und B-Probe auftrennen. Die B-Probe kommt in den Safe, die A-Probe wird untersucht und dann wird eben halt, wenn die A-Probe positiv ist, wird nochmal die B-Probe nochmal untersucht, damit es nicht irgendwie zur Verwechslung oder Ähnliches kommt. Und Sie können dann eben halt sehen, ob der Patient oder der Sportler besser gesagt eben halt bestimmte Substanzen zu sich genommen hat. Und das ist so sicher, dass heutzutage keine Doping-Analyse mehr angezweifelt wird. Es wird angezweifelt, dass das Labor die vielleicht irgendwie verwechselt hat, dass jemand ins Labor kann, um da entsprechend was reingeschüttet hat. Aber es wird, die Analytik ist so 100%, dass sie nicht mehr irgendwie von den Rechtsanwälten sozusagen in Frage gestellt wird. Also wenn, ist es immer irgendwie, dass man das irgendwie in Zahncreme hineingegeben hat oder irgendwie anders zugeführt bekommen hat, wo der Sportler möglicherweise unschuldig war. Ich möchte noch kurz zum Gehirndoping eingehen. Das Gehirndoping ist eigentlich entstanden 2007. Da gab es nämlich so eine Publikation in Nature, das ist ja ein relativ bekanntes Blatt sozusagen der Wissenschaft. Und da haben zwei Psychologen oder Psychiater haben also einen kleinen Kommentar geschrieben, Professors Little Helper. Das heißt also, die haben dann gemutmaßt, dass viele Professoren irgendwelche leistungsfördernde Substanzen nehmen, um ihre Gehirnleistung zu verbessern. Also wenn ich so meine Kollegen mir angucke, möchte ich das schon mal grundlegend bezweifeln. Aber so, wenn ich so, das wurde dann ziemlich hoch aufgehängt. Und Nature hat dann sozusagen auch eine Internetumfrage gemacht bei 1400 Menschen in 60 Ländern, wo die Leute dann schreiben mussten, ob sie was nehmen oder ob sie es nicht nehmen. Und hat relativ viele positive Resultate bekommen, sodass man dann auch hier in Deutschland Studien gemacht hat. Und zum Beispiel hier, Süddeutsche schreibt, 2 Millionen Deutsche dopen. Es gab ganz, ganz viele Bücher darüber. Und wenn man sich diese Studien mal wirklich genau anguckt, dann sieht man zum Beispiel diese 2 Millionen Deutschen, hat man einfach die Frage gestellt, es ist ja immer die Frage, wie man fragt man dann, haben Sie schon einmal die Erfahrung gemacht, dass Ihnen potente Medikamente ohne medizinische Notwendigkeit empfohlen wurde? Da fällt also auch Aspirin darunter oder ähnliche andere Dinge, die Sie vielleicht einfach mal so bekommen haben oder von Ihrem jemanden oder trinken Sie mal eine Tasse Kaffee, wenn Sie Kopfschmerzen haben, es wäre schon ein potentes Medikament sozusagen. Da sieht man, dass eben halt ungefähr jeder Vierte gesagt hat, ja, ich habe schon mal sowas genommen, ohne dass ein Arzt da drüber geguckt hat. Das ist aber nicht, meines Erachtens, eben kein Gehirndoping. Und Sie können natürlich auch überall im Internet solche Substanzen zu sich nehmen. Gehirndoping, Medikamente ohne Rezept, wird immer schön beworben. Und eins der beliebtesten Substanzen ist sicherlich das Ritalin. Und Ritalin ist etwas, was exponentiell ansteigt. Der Verkauf, da ist eins dazwischen gekommen. Ich wollte ganz kurz die Geschichte vom Ritalin erzählen. Wenn man sich das anguckt, 1944 ist das entdeckt worden und von einem Chemiker, der einfach mit Amphetamin sozusagen herumgespielt hat. Und der hat entsprechend, wollte eigentlich nur da forschungsmäßig mit herumspielen. Und seine Frau, die ist Rita oder Marguerite, und er hat sie liebevoll Rita genannt, war Hobby-Tennisspielerin und hat die Substanzen probiert. Und hat eben halt bei Methylphenidat gesagt, das ist gut, da bin ich immer schön aufgekratzt. Und hat dann so wie bei Fischer und seine Frau, ich weiß nicht, ob Sie dieses Märchen kennen, hat dann gesagt, damit kannst du reich werden. Und hat ihn so lange gedrängelt, bis er alle möglichen Leute angerufen hat und einen Studienkollegen, der in der Pharmabranche gearbeitet hat. Und der hat dann gesagt, ja gut, hat dieses Zeug genommen und hat es an alle Haushalte in Amerika geschickt. Und da war es so, dass das darf man natürlich nicht irgendwie. und hat ihn geschickt, dass es leistungsfördernd ist und haben das auch, weil vorher wurde ein kleiner Test gemacht an zwei Schulklassen mit farbigen Unterschichtkindern in Baltimore. Das waren so welche, die so über die Bänke gegangen sind und dann hat Ritalin gegeben und die waren dann alle total ruhig und schön haben zugehört und da hat man gesagt, okay, das können wir dann vielleicht allen Müttern mal schicken in Amerika und dass die das mal an ihren Kindern ausprobieren. Das hat natürlich die FDA zurückgesagt, das darf nicht, aber da waren die Substanzen schon sozusagen in der Bevölkerung drin und viele Mütter und Väter wahrscheinlich auch haben das ihren Kindern gegeben, die dann und viele haben dann gesagt, oh, mein Kind ist viel ruhiger geworden, viel relaxter sozusagen und wollten mehr haben. Und deswegen hat dann entsprechend, musste man irgendeine Erkrankung suchen und hat dann gesucht, damit diese Pharmafirma das Produkt auch verkaufen konnte, und hat das genannt funktionelle Verhaltensstörung. Das hat jeder von uns, ich bestimmt auch. Also, dass man irgendwo irgendeinen Spleen hat. Das war dann auch der FDA zu unspezifisch und dann hat man das umbenannt in minimale zerebrale Dysfunktion. Das war dann auch ein bisschen zu unspezifisch, weil man nämlich eigentlich keine zerebrale Dysfunktion finden konnte und hat dann das Syndrom der hyperkinetischen Störung erfunden. Und dann hat man erst 2003 das ADHS als Aufmerksamkeit-Defizit-Hyperaktivitätssyndrom hat man diese Substanz sozusagen denn dafür eben zugelassen. Und natürlich gibt es diese Erkrankung ADHS und sicherlich profitieren da auch viele Kinder davon. Aber ob die Gabe dieses Medikamentes wirklich so häufig wirklich gerechtfertigt ist, möchte ich mal wirklich in Frage stellen, weil sehr häufig gar keine großartige Diagnose gemacht wird. Leider auch hier wird häufig einfach erstmal ADHS gegeben. Also wird Ritalin gegeben und geguckt, funktioniert es? Und wenn es nicht funktioniert, gut, dann probiert man was anderes aus. Aber es wird nicht vorher eine großartige Diagnostik betrieben. Und Ritalin hat natürlich auch sehr, sehr viele Nebenwirkungen. Auch viele Medizinstudenten haben das genommen, sozusagen, um besser lernen zu können. Und Sie werden sehen, das Internet ist voll mit Beschreibungen, wie viele da wirklich schwere Schlafstörungen und ähnliche Dinge bekommen haben. Also sehr, sehr, sehr viele auch wirklich Nebenwirkungen. Und wenn man sich so anguckt, die Zahl der Verschreibungen steigt eben exponentiell an. Heute gibt es fast keine Schulklasse mehr, wo nicht ein Kind da ist, das Ritalin bekommt. Und wenn man sich so anguckt, hier habe ich mal eine relativ neue Veröffentlichung von diesem Jahr gefunden. Da hat man zum Beispiel eben den Gebrauch der Substanzen für kognitive Verstärkung in italienischen medizinischen Studenten hat man untersucht und man sieht eben halt, natürlich nehmen die zum Beispiel Kaffee, Tee, Coke oder Energiedrinks zu sich, aber die Zahl sozusagen der anderen wie Methylphenidat ist relativ gering. Also den Beigebrauch glücklicherweise sozusagen, um eben diese um halt eine Leistungsförderung zu bekommen. Aber was man auch daran schön sieht, ist, dass viele doch nebenbei irgendwelche komischen Substanzen nehmen, weil sie glauben, dass sie leistungssteigernd sind. Und ich habe immer wieder auch, vorletztes Jahr hatte ich zum Beispiel auch eine Studentin, die hatte dann von ihrer Mama, hatte die zum Beispiel sowas bekommen wie Vitasprint, genau hier dieses lilafarbene Zeug da von Pfizer und hat dann gleich eine ganze Flasche davon getrunken und das macht zum Beispiel auch Hypervitaminosen, bekommen sie, kriegen so ganz schwere Ausschläge, die so ganz charakteristisch sind und sie konnten sofort sehen, habe ich mir rausgepickt, habe gesagt, wir müssen mal Vitamin B12 messen und war riesig hoch bei der, hat mehrere Monate gedauert, bis sie wieder im Normalbereich war. Also es macht sicherlich auch keine Gedächtnisverbesserung, einfach nur, weil eben vielleicht das immer ganz wild angekündigt wird, Vitasprint oder andere Dinge. Gut, wenn man sich jetzt anguckt, auch hier gerade bei den Zockern sind solche Gehirndopingmittel sehr, sehr beliebt. Also es ist sogar so, dass die amerikanischen Gamer-Verbindungen haben sogar hier in Deutschland nachgefragt, ob sie nicht jetzt Dopingkontrollen eben halt bei solchen Game-Veranstaltungen machen, weil eben viele Jugendliche dort tödlich auch zusammengebrochen sind. Und auch da sind die Todesfälle sehr, sehr hoch. Gut, und man versucht dann zum Beispiel auch andere Dinge, zum Beispiel transkraniale Gleichstromstimulation, auch bei den Gamern, dass sie sich sozusagen Strom durch die Birne jagen, um eben entsprechend eine höhere Leistung zu haben. Weil es gibt eine kleine Studie, die zeigt, dass wenn sie Stromschläge ins Gehirn bekommen, dass sie dann besser Matheaufgaben lösen können. Das ist natürlich klar, wenn man mir Stromschläge geben würde, würde ich wahrscheinlich die Matheaufgabe auch schneller lösen. Aber so, ob ich mir das sozusagen dann wirklich ständig irgendwo so etwas geben müsste, wäre ich mir doch, möchte ich das mal sehr, sehr in Frage stellen. Was gibt es für die Gehirndoping? Ritalin hatte ich angesprochen. Es sind noch verschiedenste andere Substanzen auf dem Markt, die das bewirken wollen. Wir sehen hier zum Beispiel hier ein Blatt, wo Studien zusammengefasst wurden, was wirklich sozusagen wirken soll. Die besten Pharma-Studien sozusagen sind eigentlich mit Ginkgo. Das ist dieser komische Baum, der auch hier auf dem Gelände steht. Was bei einigen Patienten wirklich, auch das sehe ich auch immer wieder in der Praxis, doch bei einigen wirkt. Warum, weiß man nicht. Und es gibt eben andere Substanzen, die eben halt auch Ritalin und ähnlich, die dann halt diese in Studien das gezeigt wurde, dass sie sozusagen entsprechend bestimmte positive Einflüsse haben, aber mit schweren Nebenwirkungen immer belegt. Also sind viele, viele Substanzen durchgetestet worden, die meisten ohne Erfolg. Ich möchte Ihnen noch ganz zum Schluss, wenn Sie mir noch 2 Minuten geben, das natürliche Gehirndoping, weil trau nie einer Studie, die du nicht selber durchgeführt hast, nach dem Motto, weil es ist ja häufig so, dass man auch gerade statistische Daten so lange quälen kann, bis sie so ein das aussagen, was man möchte. Das ist so wie bei Folter auch. Und da ist entsprechend so, dass hier eine Studie, die wir durchgeführt haben, dass zum Beispiel High Impact Running Improves Learning. Das heißt also, wenn Sie Sport treiben, können Sie besser lernen. Das haben wir eben halt, haben den Studenten eine Kunstsprache, die es nicht gibt, also Vokabeln mussten die lernen. Und man hat eine Gruppe aufs Sofa gesetzt, eine andere Gruppe, die durften so aufs Trimmlichrad, und eine andere mussten eben halt so High Impact, also joggen. Und das wusste man schon von Mäusen, dass sie besser dann lernen, und bei Studenten ist es auch so. Also wenn sie Sport treiben, wirklich sich bewegen, nicht nur am Schreibtisch sitzen, macht das durchaus eine verbesserte Konzentration. Was auch klar ist, ist ausreichend Schlaf. Auch das ist immer etwas, was man sieht, wenn Sie wirklich eine Nacht durchgemacht haben oder zwei, hinterher können Sie nicht mehr Ihren Namen schreiben. Und Konzentrationsstörungen sind sehr, sehr bedingt durch Schlafstörungen. Also immer ausreichend Schlaf, einen ganz klassischen Rhythmus, auch Schlafrhythmus. Wie viele Stunden Schlaf es genau sind, weiß keiner sozusagen, aber es ist möglichst rhythmisch und möglichst so irgendwo um die 6, 7, 8 Stunden, je nach Alter, sind sozusagen eigentlich sinnvoll, nach dem jetzigen Kenntnisstand. Was man auch weiß, dass ein voller Bauch studiert nicht gern, also wenn Sie ganz, ganz viel gegessen haben, können Sie nicht so gut denken. Was aber auch zeigt, leider habe ich diese Studie noch nicht veröffentlicht, wenn Sie morgens etwas essen, da haben wir mal Schulklassen, haben wir die Hälfte, haben wir was essen lassen, also so ein Schokoriegel, das mochten die ganz gerne, und die andere haben wir hungern lassen, weil die sowieso die meisten da hungerten. Und haben dann hinterher die Gruppe getauscht und haben die gehungert haben, Schokoriegel gegeben, und die anderen haben wir hungern lassen. Und man kann eben sehen, dass ungefähr die Zensur im Mittel ungefähr durch das morgendliche Frühstück ungefähr um eine halbe bis ganze Zensur ansteigt. Und das ist so, wenn die unterzuckert sind und nicht irgendwie gegessen haben, es muss nicht irgendwie ein riesiges Menü sein, es reicht ein Schokoriegel, ist es sozusagen, Unterzuckerung führt eben halt auch zu Konzentrationsstörung. Also morgens irgendwie eine Banane essen oder irgendwas, Kaffee mit ein bisschen Zucker, macht Sinn sozusagen. Was auch sehr, sehr schön ist, was auch sehr gut, Herr Professor Hüter, das ist so ein Professor aus Göttingen, der sich viel mit Hirnforschung beschäftigt hat, tolle YouTube-Videos auch veröffentlicht hat, und der eben zeigt, dass Motivation ein absoluter wichtig ist, um zu lernen. Also er hat eben auch zeigen können, dass 90-Jährige noch Chinesisch lernen können, wenn sie eine 90-jährige Freundin haben. Ob Chinesisch natürlich als schwere Sprache zählt sozusagen, ist es die Frage immer der Motivation. Und deswegen hoffe ich, dass Ihnen diese Vorlesung auch ein bisschen gefallen hat, dass Sie sozusagen immer auch Spaß an dieser Sache zu lernen. Und ich wünsche Ihnen noch ein schönes Weihnachtsfesten und ein gesundes neues Jahr. Und damit schließen wir sozusagen die Vorlesung der klinischen Chemie. Dankeschön.